das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Das Attentat von Hanau in der vergangenen Nacht, es hat Deutschland erschüttert. Auch wenn die Ermittlungen noch in vollem Gange sind, scheint inzwischen klar, der Täter war rechtsradikal und handelte aus rassistischer Gesinnung heraus. 10 Menschen tötete er, 9 von ihnen mit Migrationshintergrund, außerdem seine Mutter und sich selbst. Besonders betroffen sind die Menschen natürlich in Hanau, dass sich in ihrer Stadt ein solches Hassverbrechen ereignen konnte. Alex Jakubowski berichtet.
Hanau gedenkt der Opfer. Tausende Menschen stehen am Abend auf dem Marktplatz und halten eine Mahnwache. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist gekommen.
Wir stehen als Gesellschaft zusammen. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir laufen nicht auseinander. Wir trauern, wir nehmen Anteil und wir sehen, dass wir eins sind in unserer Trauer und einig gegen Hass, Rassismus und Gewalt.
Gestern Abend gegen 22 Uhr stürmt der mutmaßliche Täter in eine Shisha-Bar in der Hanauer Innenstadt. Zieht dann weiter zum nächsten Tatort. Auch auf ein Auto soll er geschossen haben. Insgesamt fallen ihm dabei 9 Menschen zum Opfer, alle mit Migrationshintergrund.
Mein Neffe war drin, eine Mitarbeiterin war drin, alle tot. Von meinem besten Freund, der Sohn war drin, 20 Jahre, der ist tot. Auf den Kopf geschossen, den einen anderen Freund, sein Sohn, auch 20 Jahre. Wir waren 15 Minuten davor drin. Ja. Uns hätte es auch treffen können.
Die Dimension dessen, was widerfahren ist, den Opfern, den Verletzten, ihren Angehörigen, ist so außergewöhnlich, dass es schwerfällt, jetzt richtig und angemessen zu reagieren.
Den Behörden war der mutmaßliche Täter bisher nicht als Gefährder bekannt. Jetzt ermittelt der Generalbundesanwalt in Karlsruhe wegen Terrorverdachts.
Auf der Homepage des mutmaßlichen Täters, er hatte eher Videobotschaften und eine Art Manifest eingestellt, die neben wirren Gedanken und abstrusen Verschwörungstheorien aber eine zutiefst rassistische Gesinnung aufweisen.
Nach der Tat sind der Mann und seine 72-jährige Mutter tot aufgefunden worden an seinem Wohnort in dieser Reihenhaussiedlung. Bundesweit wurde Trauerbeflaggung angeordnet. In mehr als 50 deutschen Städten gedenken die Menschen der Opfer, so wie hier in Hanau.
Schock, Trauer, Entsetzen. An vielen Orten in Deutschland, wie hier am Brandenburger Tor in Berlin, versammelten sich Bürger und Politiker heute, um ein Zeichen zu setzen. Gegen Hass, gegen Rassismus, gegen Gewalt. Rechtsextreme Verbrechen oder geplante Verbrechen, sie haben in den vergangenen Monaten gehäuft für Aufsehen gesorgt. Warum kann es immer wieder so weit kommen? Das treibt viele um. Aus der Politik kamen heute klare Worte, fast ausnahmslos.
Politiker verschiedener Parteien am Brandenburger Tor, Schulter an Schulter, ein seltenes Bild. Sie und viele andere wollen Zeichen setzen gegen Hetze und rechten Terror.
Ich bin aber mit meinen Gedanken auch bei all den Menschen in unserem Land, die Angst haben müssen und die schon Angst haben. Und ich glaube, es ist allerhöchste Zeit, endlich deutlich zu sagen, wir haben ein Problem, was den Rassismus angeht in unserem Land.
Kanzlerin Merkel spricht von einem überaus traurigen Tag. Die Anteilnahme vieler möge den Angehörigen Kraft geben. Und?
Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft und es ist Schuld an schon viel zu vielen Verbrechen.
Rechtsterroristische Gewalttaten. Die Opfer des NSU, im vergangenen Jahr erst der Mord am Regierungspräsidenten Lübcke, dann der Anschlag in Halle. Die polemische Sprache der AfD sei mitverantwortlich für den mutmaßlich rechten Terror in Hanau, sagen Politiker anderer Parteien.
Hassreden wie die des AfD-Politikers Höcke sind die Saat, aus der Gewalt und auch Terror wachsen.
will deutlich sagen, dass jede Hetze, jeder Hasskommentar und übrigens auch die Hetzreden der AfD gegen Migrantinnen und Migranten den Humus dafür gelegt haben, dass wir mittlerweile eine ganze Terrorserie in diesem Land haben.
Vom Parteivorsitzenden der AfD heißt es am Morgen, es sei weder rechter noch linker Terror, sondern die wahnhafte Tat eines Irren. Eine Verbindung zwischen AfD-Aussagen zum Beispiel im Parlament und rechten Gewalttaten weist die Partei von sich.
Was hat das damit zu tun? Entschuldigung. Hier handelt es sich so um einen verwirrten Menschen, der wahrscheinlich diese Reden, von denen Sie gerade sprechen, noch nicht mal gehört hat. Was soll das also? Was sollen da Verbindungen, die gar nichts damit zu tun haben?
Die gar nichts damit zu tun haben, das bestreiten heute viele.
Auch heute hat es mich ja wirklich angeekelt, wie dann versucht wurde, diese rechtsextremen Morde entweder runterzuspielen oder sie gar politisch auch zu instrumentalisieren. Und das, was die AfD an Tabubrüchen, auch an Verschärfung des gesellschaftlichen Klimas schafft, das ist ja am Ende auch der Nährboden dafür, dass Attentäter wie gestern in Hanau sich dann auch bestärkt fühlen.
Den Zusammenhalt der Gesellschaft demonstrieren, klare Zeichen setzen, Mitgefühl mit den Angehörigen zeigen, das stand hier am Brandenburger Tor für viele Menschen im Vordergrund.
Der Ausdruck Peanuts, also Erdnüsse im Zusammenhang mit Geld. Das steht ja dafür, wenn jemand eine objektiv hohe Geldsumme subjektiv als gar nicht so besonders hoch empfindet. Geprägt wurde das seinerzeit von Deutsche Bank Manager Hilmar Kopper, als der eine Schadenssumme von 50 Millionen D-Mark, zugespitzt gesagt, als Lappalie abtat. Von Peanuts würden die Verhandlungsführer beim EU-Haushalt wohl nicht reden, aber dort wird mit Summen jongliert, die die Vorstellungskraft von Nicht-EU-Funktionären geradezu übersteigen. Mehr als 1.000 Milliarden Euro. So viel Geld will die Union in den kommenden 7 Jahren ausgeben. Doch darum, wer wie viel zahlt und was bekommt, ist schon vor dem Start der eigentlichen Verhandlungen Streit entbrannt. Michael Grütz berichtet.
Die öffentlichen Verkehrsbetriebe in Brüssel ahnen schon, wie schwierig die Haushaltsverhandlungen werden. Bis Samstag ist die Metro vor dem Ratsgebäude in Brüssel gesperrt. Einige Regierungschefs weigern sich beharrlich, über mehr Geld für die EU zu verhandeln. Ich habe mir eine Biografie über Chopin mitgenommen. Sie lesen? Ja, das will ich lesen. Sie verhandeln gar nicht mit? Nein, mein Standpunkt ist ja bekannt. Die Niederlande, Schweden, Dänemark und Österreich etwa wollen nicht mehr Geld ausgeben. Viele Länder Ost- und Südeuropas dagegen wollen mehr Geld. Sie profitieren von Kohäsionsfonds. Das sind Gelder etwa für Infrastruktur. Frankreich kämpft weiter für hohe Landwirtschaftssubventionen. Und Deutschland, mit Abstand größter Nettozahler, will seinen EU-Rabatt behalten, aktuell 3,3 Milliarden Euro.
Wir von deutscher Seite sind mit dem jetzigen Verhandlungsstand noch nicht zufrieden, weil wir glauben, dass unter oder innerhalb der Nettozahler die Balance noch nicht richtig ausgearbeitet ist.
Die Balance haben auch die Briten durcheinandergebracht. Sie fehlen nun beim Gipfel und mit ihnen rund 10 Milliarden Euro im Jahr. Sie müssen nun ausgeglichen werden. Die meisten Staats- und Regierungschefs fordern zudem mehr Geld für Forschung, Sicherheit, Grenzschutz und Umwelt. Auch Deutschland gehört dazu. Andere meinen, die EU biete so viele Vorteile, da seien auch deutliche Mehrausgaben zu vertreten. Wir sollten daran erinnern, was uns Europa gebracht hat und nicht fragen, was zahle ich, was bekomme ich und sich aufführen wie im Krämerladen. Allerdings, es geht um hohe Summen. Da wird um jede Zahl hinter dem Komma gefalscht. 0,01% mehr etwa kostet Deutschland 400 Millionen Euro im Jahr. Die Verkehrsbetriebe Brüssels liegen möglicherweise nicht falsch, wenn sie erst am Samstag das Ende des Gipfels erwarten.
In die USA. Dort hat ein Gerichtsurteil heute für Schlagzeilen gesorgt. Der langjährige Vertraute von US-Präsident Donald Trump, Roger Stone, ist nämlich wegen seiner Vergehen im Zusammenhang mit der Russland-Affäre zu einer Haftstrafe von mehr als 3 Jahren verurteilt worden. Eine Jury hatte ihn für schuldig befunden, einen Zeugen manipuliert und den Kongress angelogen zu haben. In der Russland-Affäre geht es im Kern um die Frage, ob Donald Trump und sein Team im Wahlkampf 2016 mit dem Kreml paktiert haben, um dem heutigen Präsidenten ins Amt zu helfen. Stone spielte dabei eine zentrale Rolle. Mit 40 Monaten fiel das Urteil heute aber deutlich geringer aus, als es die Staatsanwälte empfohlen hatten. Und damit weiter zu Verena Bünden für uns in Washington. Der Wirbel um den Prozess, der war ja doch ziemlich groß. Warum denn?
Weil der Fall Stone im Vorfeld zu einem Politikum geworden ist. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich 7 bis 9 Jahre Haft gefordert. Daraufhin empörte sich aber Präsident Trump per Twitter und sprach davon, dass dieses Strafmaß zu hoch sei und es sei eine Verfehlung der Justiz. Und das Justizministerium reagierte offensichtlich und empfahl eine Senkung dieses Strafmaßes. Und das ist hoch unüblich und wurde hier als ein unlauterer Eingriff und als eine Politisierung des Justizministeriums gesehen. Und daraufhin ging hier ein Aufschrei durch die USA. Die 4 Staatsanwälte traten aus Protest zurück, einer kündigte sogar. Und es gab auch ein Protestschreiben von mehr als 2000 Juristen. Und jetzt natürlich auch eine ganz besondere Aufmerksamkeit für das Urteil, das jetzt eben 3 Jahre und 4 Monate lautet und damit unter der ursprünglichen Empfehlung zurückbleibt.
Dann bleiben wir gleich bei dem Punkt. Wie sind denn die Reaktionen auf das Urteil?
Das kommt immer darauf an, welches politische Lager man da natürlich betrachtet. Aber der ganz große Aufschrei blieb bislang aus. Das könnte daran liegen, dass die Richterin Amy Berman Jackson eine gestandene, erfahrene Juristin ist, die ihr Urteil auch über 2,5 Stunden heute begründet hat und gesagt hat, sie habe sich nicht beeinflussen lassen und Stones Lügen seien eine Bedrohung für das Fundament der Demokratie. Die Verteidigung hatte ja ursprünglich eine Bewährungsstrafe gefordert wegen Stones Alter, Gesundheit und weil er noch keine Vorstrafen hat. Und wenn man das jetzt anlegt, dann bleibt die Richterin also so etwa im Mittelfeld, im unteren Mittelfeld zwischen Verteidigung und Anklage. Wen das Ganze natürlich nicht zufriedenstellt, das ist Präsident Trump. Der sprach heute auch wieder von einem unfairen Verfahren. Er hat das Ganze auch schon Schwindel und Schande genannt und stellt die Glaubwürdigkeit und die Unparteilichkeit der Handelnden und des Verfahrens in Frage.
Wie geht's denn jetzt weiter? Muss Stone denn jetzt dann ins Gefängnis?
Das ist noch nicht ganz klar. Er hat Berufung eingelegt, weil er sagt, die Jury sei voreingenommen gewesen. Und bevor das jetzt nicht alles entschieden und geprüft ist, muss er noch nicht das Strafmaß antreten. Und dann steht noch eine weitere Möglichkeit im Raum, nämlich eine Begnadigung durch Präsident Trump. Der hat zwar heute gesagt, dass er diesen Schritt erstmal noch nicht plane, weil er eben auf eine juristische Entlastung von Stone hoffe. Aber die Möglichkeit steht weiterhin im Raum und sorgt schon jetzt für erhitzte Diskussionen hier in den USA.
Verena Bünden, ganz herzlichen Dank für diese Informationen nach Washington. Ja, so sah der erste Auftakt der Berlinale aus, im Jahr 1951. Für einen Hingucker sorgte damals die junge ägyptische Schauspielerin Magda As-Sabahi hier in der Mitte des Bildes mit einem Spaziergang über den Kurfürstendamm. Damals war ein solch internationaler Gast noch exotisch. Heute sind selbstverständlich Schauspieler aus aller Welt auf der Berlinale zu Gast, die inzwischen nicht mehr so, sondern so aussieht. Heute Abend hat hier die inzwischen 70. Auflage des Kinofestivals begonnen. Insgesamt 18 Filme konkurrieren in diesem Jahr im Wettbewerb um die höchste Auszeichnung, den Goldenen Bären. Esther Neumeier mit den Details.
Glanz, Glamour und Weltstars. Nicht nur auf dem roten Teppich macht die US-Schauspielerin Sigourney Weaver eine gute Figur, sondern auch als Literaturagentin im Eröffnungsfilm My Salinger Year. Berlinale, alles fast wie immer, möchte man meinen, wären da nicht die beiden neuen Gastgeber.
Wir sind, glaube ich, beide ein bisschen aufgeregt, ein bisschen nervös natürlich auch. Unsere erste Berlinale, 70 Jahre, sind ganz viele Sachen, die heute Abend zusammenkommen.
Ein bisschen düster wirkt das Festivalprogramm diesmal. Die Jury ist gespannt auf die kommenden Tage.
Ich freue mich auf die Filme bei dieser Berlinale, die weltweit unsere Ansichten und Vorurteile in Frage stellen.
Mit im Wettbewerb um die Bären auch 2 Filme, die auf Berlin blicken. Christian Petzold erzählt in Undine den romantischen Mythos von der Wasserfrau zeitgemäß. Undine ist hier Museumsführerin. Ihr Freund verlässt sie. Ein neuer kommt.
Hast du da auf jemanden gewartet?
Ich habe auf niemanden gewartet.
Man muss sich die Wahrheit sagen, wenn man sich liebt.
In der Neuverfilmung von Berlin Alexanderplatz heißt der anständige Franz Bieberkopf jetzt Francis, ist Flüchtling aus Ghana und gerät in Berlin auf der Suche nach einer Heimat an die Falschen. Die Berlinale ist und bleibt politisch und eines der größten Publikumsfestivals der Welt.
Zum Sport und damit zum Auftakt in die K.O.-Runde der Fußball-Europa League. Bayer Leverkusen kann jubeln. Die Werkself gewann im Hinspiel des 16. Finals gegen den FC Porto mit 2:1. Und auch Vorjahreshalbfinalist Eintracht Frankfurt hat Grund zur Freude. Mit 4:1 hat das Team RB Salzburg geradezu deklassiert.
Vor dem Anpfiff gedenken die Spieler und 47.000 Zuschauer in Frankfurt den Opfern des Anschlages im nahegelegenen Hanau am Vorabend.
Das macht einen natürlich sehr betroffen, was da passiert ist. Gerade die räumliche Nähe zu dem Anschlag ist sehr hart, auch für uns gewesen. Viele Spieler, die gar nicht aus der Umgebung kommen, haben auch erstmal geguckt und gestutzt. Wir sind natürlich auch in dem Anteilnahme an den beiden Angehörigen. Tut uns unglaublich leid, dass ein Psychopath so viel Leid angerichtet hat.
Eintracht Frankfurt geht früh in Führung. Der Japaner Kamada ist Torschütze des 1:0 in der 12. Minute. Bejubelt von Frankfurts Trainer Hütter, der früher selbst in Salzburg aktiv war, und zwar als Spieler und als Trainer. Die Eintracht ist in der ersten Hälfte klar besser. In der 43. Minute ist es erneut Kamada, der für Frankfurt zum 2:0 trifft. Es ist bereits sein 5. Treffer im laufenden Europa-League-Wettbewerb. Nach der Pause läuft es weiter perfekt für ihn. Kamada, 53. Minute, 3:0. Und Philipp Kostic erhöht nur kurz darauf zum 4:0 vor dem Rückspiel in der nächsten Woche eine nahezu perfekte Ausgangsposition. Der Foulelfmeter für Salzburg zum 4:1 durch Wang ist nur ein kleiner Schönheitsfehler. Frankfurt feiert einen hochverdienten und klaren Sieg gegen Salzburg.
Bayer Leverkusen gewinnt sein Heimspiel gegen den FC Porto mit 2:1. Ein erster Schritt auf dem Weg ins Viertelfinale. Die Werkself in Rot war zunächst überlegen. Die erste Chance für Kai Havertz. Der frühen Führung stand nur die Latte im Weg. Peter Bosch sah gegen defensive Portugiesen nicht viele Chancen seiner Mannschaft. Flanke Bender und Lucas Alario. Das hochverdiente 1:0. Alario war nicht im Abseits. Nach einigen Missverständnissen um den Videobeweis erkannte Schiedsrichter Vinic den Treffer dann an. Auch nach dem Seitenwechsel war Leverkusen spielbestimmend. Kevin Volland im Strafraum gefoult. Elfmeter für die Werkself. Kai Havertz scheiterte. Doch Torwart Marquezin hatte die Torlinie zu früh verlassen. Der Strafstoß wurde also wiederholt. Und diesmal traf Havertz. 2:0 nach knapp einer Stunde. Wermutstropfen des Abends, das Gegentor zum 2:1 durch Luis Diaz in der 72. Minute. Dennoch hat Bayern nun im Rückspiel gute Chancen auf das Viertelfinale.
Und auch der VfL Wolfsburg geht mit einem Sieg im Rücken ins Rückspiel bei Malmö FF. Die Niedersachsen gewannen durch den Treffer von Brekalo sowie ein Eigentor der Schweden mit 2:1. Beim Wetter, da tut sich was, zumindest morgen und das in vielen Landesteilen. Der Regen macht eine Pause und die Sonne zeigt sich vielerorts sogar im Norden. Bevor es dann ab dem späten Nachmittag vom Westen her schon wieder nasser wird. Hier die genaue Vorhersage.
Von Nordwest nach Südost überqueren uns heute Nacht kräftige Schauer. Auch einzelne Graupelgewitter sind dabei. Im Bergland fällt zunehmend Schnee. Außerdem lebt der Wind stürmisch auf. Am Tag in der Nordosthälfte wechselhaft und windig, im Süden und Südwesten überwiegend freundlich. Später ziehen von Nordwesten neue Wolken heran, die gegen Abend in Küstennähe leichten Regen bringen. Am Tag 3 Grad in Oberfranken bis 11 Grad am Rhein. In der Nacht auf Samstag bis 7 Grad im Nordwesten, im Süden leichter Frost.
Soweit von uns für heute. Hier geht's weiter mit dem Film Über die Grenze und Jens Riewer meldet sich wieder mit der Tagesschau gegen 2:25 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.